Wir wollen heute dort weiterfahren, wo wir, als ich gepredigt habe, die im letzten Quartal schon angefangen haben, und zwar in den Seligpreisungen. In den Seligpreisungen, die wir auch in Matthäus Kapitel 5 wiederfinden. Und bevor wir im Wort Gottes lesen, wollen wir noch gemeinsam beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Himmlischer Vater, ich danke dir nochmal für die Gelegenheit, dass wir jetzt dein Wort aufschlagen können. Und Vater, wenn wir dein Wort aufschlagen, dann brauchen wir dich ganz dringend. Wir brauchen den Geist, der das Wort inspiriert hat, Herr, damit er an unseren Herzen wirkt, damit er in uns die Frucht bewirkt, die du vorgesehen hast. Ich bitte dich, sprich durch mich, hilf, dass keine eigenen Gedanken und Worte dabei sind, und hilf, dass wir die Worte der Seligpreisungen wirklich in unser Herz aufnehmen können, damit wir dir immer ähnlicher werden. Und das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Wir schlagen Matthäus Kapitel 5 auf. Matthäus Kapitel 5, Vers 5. Matthäus Kapitel 5, Vers 5. Und da heißt es: Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wir haben die letzten zwei Male bereits die geistlich Armen und die Trauernden besprochen. Und man kann das Ganze auch bei unseren Audiodateien nachhören, damit man den Gesamtzusammenhang hat. Aber das Interessante ist, was wir schon die letzten Male festgestellt haben, und das lese ich aus einem Zitat aus dem Buch Das bessere Leben, was es zusammenfassend darstellt, da heißt es: Die Seligpreisungen beschreiben eine aufsteigende Folge der Erfahrungen eines Christen. Das bedeutet, wir haben gesehen, Schritt Nummer 1 ist, dass wir erkennen unsere geistliche Armut und dann darüber trauern. Es heißt weiter: Wer erkannt hat, wie sehr er Jesus braucht, wer über seine Sünden getrauert und wie er unter Anfechtungen gelitten hat, der wird von ihm auch lernen, sanftmütig zu sein. Das bedeutet, das ist nicht isoliert in diesen Seligpreisungen, keine isolierten Weisheiten, sondern eine aufsteigende Reihenfolge der christlichen Erfahrung. Geistliche Armut, wir erkennen unser Bedürfnis nach Jesus und wir trauern über unsere Sündhaftigkeit und leiden auch unter Anfechtungen wie er. Und dann lernen wir auch Sanftmut von ihm. Nun stellt sich uns natürlich die Frage zunächst einmal, was ist denn Sanftmut, oder? Was ist denn diese Sanftmut? Was beinhaltet das da denn überhaupt? Und zunächst einmal stellen wir fest, dass die Sanftmut eine Frucht des Geistes ist. Wir finden es auch in Galater 5, wir wollen es heute nicht nachlesen. Aber die Sanftmut ist etwas, was vom Heiligen Geist gegeben, geschenkt wird, wenn wir den Heiligen Geist auch empfangen, nicht wahr? Aber darüber hinaus wollen wir uns noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, schlagen aber dazu zunächst einmal Psalm Kapitel 37 auf. Psalm 37, Psalm Kapitel 37, und wir lesen in Vers 11. In Vers 11 lesen wir: Aber die Sanftmütigen werden das Land erben. Oh, kommt uns bekannt vor, oder? Wussten wir gar nicht, dass Jesus hier eigentlich das Alte Testament zitiert. Aber da kommt noch eine Ergänzung: Und sich großen Friedens erfreuen. Das bedeutet, die Sanftmut bringt Frieden mit sich. Frieden und Sanftmut hängt laut diesem Vers zusammen. Sanftmut bringt Frieden mit sich. Frieden im Herzen. Aber fangen wir doch mal ein bisschen mehr damit an, was denn in uns so passiert, wenn eben kein Frieden im Herzen ist, wenn keine Sanftmut da ist, bevor wir uns noch ein paar mehr Charakteristika der Sanftmut anschauen. Das Interessante ist, dass im Psalm 37 David in diesem Psalm an mehreren Stellen einen wichtigen Punkt anspricht. Wir wollen nur mal kurz durchgehen bei Psalm 37. Es beginnt schon bei Vers 1. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Dann lesen wir in Vers 7. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Vers 8. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Wir merken, dass der Kontext uns etwas über Zorn mitteilt. David gibt uns hier an mehreren Stellen mit, dass der Zorn nichts Gutes bringt. Zorn bringt nichts Gutes, es bringt Böses. Und dann im nächsten Vers lesen wir, denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben und zwei Zeilen weiter runden, aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Wenn dieser Frieden im Herzen nicht da ist, dann sehen wir und finden wir Zorn in uns. Dann sehen wir und finden wir vielleicht Gefühle, die nach verletzt ausschauen, die nach beleidigt, nach innerer Unruhe. In der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir eine Sache immer wieder bewusst geworden. Ich glaube, das ist bislang von den Seligpreisungen der härteste Teil. Bislang der härteste Teil. Deswegen, bei dem einen ging es um unsere geistliche Armut, die zwar schwer zu erkennen ist, aber mit Gottes Hilfe geht es trotzdem. Bei dem anderen ging es um die Trauer, die aus der Reue entsteht und noch ein paar andere Aspekte der Trauer, aber Gott steht uns zur Seite. Bei der Sanftmut kommen wir zum ersten Mal zu einer Frucht des Geistes und wenn wir mal ehrlich sind, merken wir, oh, oh, oh. Noch vor einigen Monaten, wenn ich mir über die Seligpreisungen Gedanken gemacht habe, dann kam in mir so auf, okay, ich weiß, früher hatte ich Probleme mit Zorn. Ja, ein bisschen vielleicht wie der Reggie, ja. Aber dann durch Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade, konnte ich immer mehr liebevoll denen gegenüber sein, die mich vorher auf die Palme gebracht haben. Und ich dachte, okay, wunderbar, das läuft ja in guten Bahnen. Bis nicht die nächste Herausforderung kommt. Und man wieder merkt, ich brauche ganz viel Gnade, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben geht, aber wenn wir uns hier mit der Sanftmut beschäftigen und mit der inneren Unruhe zunächst einmal die entgegengesetzte Sanftmut ist, dann geht es nicht zwangsweise darum, dass wir explodieren. Dann geht es nicht zwangsweise darum, dass wir immer schlechte Worte zurückgeben. Dann geht es nicht zwangsweise darum, dass wir durch unser Auftreten augenscheinlich jemanden verletzen. Die Frage ist viel tiefer. Was passiert in uns? Das ist die zentrale Frage. Es gibt Menschen, und es ist gut, nach außen gut zu wirken, aber es gibt viele Menschen, die haben sich geschult. Die haben sich geschult, ein freundliches Gesicht zu machen, wenn innen es anders ausschaut. Und wir sollen freundlich sein, wir müssen es auch üben. Aber wenn Jesus hier die Sanftmütigen lobt, dann geht es um etwas, was innen in uns passiert. Und da müssen wir uns zentrale Fragen stellen. Was passiert in uns, wenn uns Unrecht widerfährt? Wenn wir uns sehr stark benachteiligt fühlen? Wie David es hier geäußert hat, den anderen scheint es gut zu gehen, nicht wahr? Was passiert in uns, wenn wir Schaden daraus haben? Was passiert in uns beispielsweise in der Früh, wenn wir jemand sind, der gerne pünktlich ist, nicht wahr? Und möglichst pünktlich in den Gottesdienst ist, aber als große Familie passiert es schon mal anders, oder? Was passiert denn mit uns? Was passiert mit uns, wenn andere Menschen nicht unsere Erwartungen erfüllen, die wir an sie haben? Was passiert mit uns? Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren, an jeder Ecke. Und wir wissen, Jesus hat gesagt, kurz vor seiner Wiederkunft wird die Ungerechtigkeit überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Das bedeutet, das ist nicht etwas, was vermieden werden kann, dass Ungerechtigkeit uns zutrifft. Das ist eine absolute Realität in dieser Welt. Es muss so sein. Aber die Frage ist vielmehr, was passiert in uns, wenn es so ist? Was empfinden wir? In einem Buch, ein Zitat, das ich jetzt nicht mitgebracht habe, aber da heißt es von Schwester White: Der moralische Charakter besteht aus Gedanken und Gefühlen zusammen. Das bildet unseren moralischen Charakter. Das ist interessant. Gedanken und Gefühle zusammen bilden den moralischen Charakter. Und deswegen ist es ausschlaggebend, was in uns drinnen passiert. Ich möchte weiterlesen in dem Zitat, und da heißt es: Bei ungerechter Behandlung geduldig und demütig zu sein, galt weder bei den Heiden noch bei den Juden als eine erstrebenswerte Tugend. Hier sehen wir wiederum den Kontext. Wenn Jesus mit diesen Seligpreisungen kommt, dann merken wir, dass in der damaligen Zeit sowieso die ersten zwei schon ein Hammer waren, wie viel mehr die dritte. Wenn wir uns das Leben der damaligen Zeit anschauen und die Pharisäer, die sehr hoch geachtet wurden, dann merken wir, dass es einen äußerst großen Schein an Gottseligkeit außen gab, aber eine tiefe Unreinheit von innen. Und wenn Jesus hier die Sanftmut anspricht, dann geht er ins Innere. Eine absolut unerstrebenswerte Tugend zur damaligen Zeit, geduldig zu sein bei ungerechter Behandlung, demütig zu sein, absolut nicht erstrebenswert. Und wenn wir mal ehrlich sind, in diesem Leben auch nicht immer vorteilhaft, weltlich gesehen, nicht wahr? In diesem Leben denkt man sich, der andere kriegt den Vorteil. Und augenscheinlich mag es auch oftmals so sein. Die Frage ist, was ist dahinter? Warum ist es so? Was passiert in uns, wenn wir zornig werden, wenn wir beleidigt sind, wenn wir Ungerechtigkeit nicht ertragen können, nicht geduldig sein können, nicht demütig sein können? Was passiert in uns? Da möchte ich das Zitat weiterlesen, und da heißt es: Es ist die Selbstsucht, die unseren inneren Frieden zerstört. Wir haben vorhin gemerkt, wenn Sanftmut herrscht, herrscht Frieden in unserem Herzen. Und wir werden noch genauer erläutern, wie das aussieht. Aber Frieden ist der Grundton in unserem Herzen, selbst in schwierigen Situationen dann. Und hier heißt es ist die Selbstsucht, die unseren inneren Frieden zerstört. Solange der Egoismus in uns herrscht, sind wir ständig auf der Hut, und jetzt passen wir auf, uns vor Kränkungen oder Beleidigungen zu schützen. Kennt ihr das? Ich kenn's. Wer mag es, gekränkt zu werden? Wer mag es, beleidigt zu werden? Und manchmal entwickeln wir sogar Schutzmechanismen, damit es gar nicht erst so weit kommt. Wir lesen weiter. Wenn er aber tot ist und unser Leben mit Christus bei Gott verborgen ist, nehmen wir es uns nicht mehr zu Herzen, wenn wir missachtet oder geringgeschätzt werden. Vorwürfe, Beleidigungen und Spott können uns nicht mehr kränken. Das heißt, diese Sanftmut bewirkt, dass, wenn wir missachtet werden, wenn wir geringgeschätzt werden von Menschen vielleicht, die uns sogar sehr nahe sind, wenn wir beleidigt werden, wenn unrechte Vorwürfe da sind, ja sogar wenn Spott und Kränkungen da sind, dass wir ruhig bleiben und Frieden im Inneren haben. Nun, wie war es bei Jesus? Wir wollen uns erst einmal sein Beispiel anschauen und dann von ihm lernen, noch tiefer einsteigen, was das bedeutet. Wir haben festgestellt, wenn wir ehrlich sind, es gibt oftmals in unserem Leben Situationen, in denen Unruhe in uns ist. Situationen, wo wir scheinbar überfordert sind. Situationen, wo uns Unrecht passiert. Situationen, ja, in denen wir uns vielleicht sogar teilweise nicht kontrollieren und Schlimmes resultiert. Aber wir wollen schauen, wie es bei Jesus ist. Und mir gefällt dieses Zitat besonders gut. Da heißt es: Als der Sohn Gottes auf dieser Erde lebte, hat er trotz vieler Auseinandersetzungen inneren Frieden. Fakt ist, Jesus hatte lauter Auseinandersetzungen, wenn wir mal genauer betrachten, von allen Seiten immer angeprangert. Aber in all diesen Auseinandersetzungen hatte er inneren Frieden. Wir lesen weiter. Während seine aufgebrachten Gegner ihn ständig verfolgten, sagte er, er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein. Denn ich tue stets, was ihm gefällt. Und jetzt hört zu, weder menschliches noch satanisches Wüten konnte die Ruhe seiner engen Gemeinschaft mit dem Vater stören. Weder menschliches noch satanisches Wüten konnte die Ruhe seiner engen Gemeinschaft mit dem Vater stören. Wir sehen, dass Jesus in unglaublichen Situationen war. Jesus, der sich so sehr aufgeopfert hat, um Menschen zu heilen, wird an einer anderen Stelle beschuldigt, dass er das Ganze durch einen Dämon macht. Der Sohn Gottes wird beschuldigt, dass er der Teufel ist. Aber Jesus, nichts konnte ihn von dieser engen Gemeinschaft mit Gott trennen. Und diese enge Gemeinschaft mit Gott hat ihm Frieden und Ruhe gegeben in jeglicher Situation. Jesus erniedrigte sich selbst, heißt es in Philipper 2. Und wir sehen, dass in der Bibel Sanftmut und Demut oftmals gekoppelt sind. Nicht wahr? Haben was miteinander zu tun. Und das bedeutet, eine weitere Charakteristika, wie sich seine Sanftmut äußerte, war, dass er von ganz oben die Position, die er ja hatte, nicht die er erstrebte, die er hatte, von Fakt hatte sich ganz erniedrigt, soweit es ging. Und es heißt weiterhin, meinen Frieden gebe ich euch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und er fordert uns auf, dass wir von ihm das Ganze lernen. Dass wir es lernen. Was schenkt uns Erfüllung? Wir werden gleich sehen, was es mit diesem Thema zu tun hat. Aber wir lesen erst einmal das Zitat. Glück aus irdischen Quellen ist den Wechselfällen des Lebens unterworfen und daher unbeständig. Häufig glauben wir, dass das, was wir hier haben, uns glücklich macht. Dass das, was wir kriegen, die Zuneigung, die wir kriegen, die Freunde und alles, die Familie, all das, das macht uns glücklich. Aber hier heißt es, es ist den Wechselfällen des Lebens unterworfen. Und wir wissen es ganz klar aus der Bibel, nicht wahr? Aber der Friede, den wir in Christus finden, ist dauerhaft. Und jetzt müssen wir aufpassen. Und unabhängig von irgendwelchen Umständen, der Zahl unserer Freunde oder unserer finanziellen Situation. Christus ist die Quelle des lebendigen Wassers und die Zufriedenheit, die er uns schenkt, vergeht nicht. Wenn wir diese Verbindung mit Christus haben, dann merken wir, dass das um uns herum nicht wirklich dauerhaft ist. Nicht beständig ist das, was uns die Welt bietet. Aber derjenige, der die Erfüllung in Christus hat, kann Ruhe und Zufriedenheit haben, selbst wenn Freunde uns enttäuschen, selbst wenn Familie uns enttäuscht, selbst wenn finanzielle Notsituation da ist, ja in den schlimmsten Situationen. Das ist es, was Jesus uns deutlich machen wollte. Das ist es, was wir lernen sollten von ihm. Wir haben uns jetzt ein bisschen beschäftigt, Gegensatz von Sanftmut und der inneren Unruhe. Und daraus entsteht Zorn, daraus entsteht Wut, daraus entstehen Beleidigungen, Frust und viele andere Gefühle, die wir alle aus dem Alltag kennen. Aber Christus bietet uns etwas anderes. Er bietet uns die Gabe, die Frucht des Geistes an und das ist Sanftmut. Und ich habe mir Gedanken gemacht, in den Seligpreisungen sehen wir erst einmal die geistliche Armut, dann sehen wir das Trauern, die Reue, nicht wahr? Und die erste Frucht des Geistes, die geäußert wird, ist die Sanftmut. Gibt es ja mehr Frucht des Geistes, nicht wahr? Warum steht da nicht Liebe? Es ist Sanftmut. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, okay, warum? Warum steht jetzt da Sanftmut? Gut, zunächst einmal sehen wir, dass es eine natürliche Folge ist, ja. Aber Ich glaube, Sanftmut ist ein Test, ein wesentlicher Test für das Christentum selbst. Man kann freundlich sein, das ist auch eine Gabe des Geistes übrigens. Man kann liebevoll gelten, ja, aber der wahre Test ist, in den schwierigsten Situationen, wie reagieren wir dann? Das ist der wahre Test. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund, warum wir hier die Sanftmut vorfinden. Es gibt viele Dinge, die wir nach außen hin scheinbar spielen können, bewusst oder unbewusst. Aber die Sanftmut in den schwierigsten Situationen, oh, die ist schwierig. Und selbst wenn es die anderen nicht merken, selbst wenn wir so eine Selbstkontrolle hätten, dass es niemand merkt, dann sollten wir es doch merken, was in uns passiert. Was sind die Lösungen? Was sind die Lösungen? Wie kommen wir dazu, diese Sanftmut zu erhalten? Und ich habe drei Schritte, drei wesentliche Punkte hier, die dazu notwendig sind, die absolut notwendig sind. Schritt Nummer eins, wir müssen die Schritte von vorher tun. Ich lese nochmal das Zitat von vorher. Da heißt es, wer erkannt hat, wie sehr er Jesus braucht, wer über seine Sünden getrauert und wie er unter Anfechtungen gelitten hat, der wird von ihm auch lernen, sanftmütig zu sein. Aber wenn wir nicht erkannt haben, unser Bedürfnis, wenn wir unsere Sündhaftigkeit nicht erkannt haben, wenn wir keine echte Reue hatten und keine Anfechtungen in Christus erlitten haben, dann werden wir auch die Sanftmut nicht wirklich lernen können. Das bedeutet, wir können nicht Schritt 3 gehen, bevor wir nicht Schritt 1 und 2 gegangen sind. Ganz logisch, nicht wahr? Aber wir müssen es auch immer wieder bewusst machen. Diese Schritte, die Jesus in den Seligpreisungen äußert, sind keine einmalige Geschichte. Es ist ein ständiges Wiederholen. Und ein ständiges Vertiefen dieser Erfahrung. Wenn wir unsere Charakterfehler nicht erkennen, wenn wir sie nicht bekennen, Gott bekennen, dann wird es nicht möglich sein, dass wir Schritt Nummer 3 lernen. Es heißt ja auch in Römer 5, Vers 1, müssen wir nicht aufschlagen, aber da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Friede, innerer Friede ist ein Resultat der Rechtfertigung aus Glauben, des Erkennens, des Bekennens und der Reue. Aber was ist Nummer 2? Nun, hierzu wollte ich auch ein Zitat lesen. Ich habe es vorhin schon gelesen, es steht ja auch sowohl in Johannes 14, 27 als auch Matthäus 11, 29. Ich lese nochmal. Mein Frieden gebe ich euch, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und da heißt es, tragt mit mir zusammen das Joch des Dienstes, um die Menschheit zu retten und Gott zu ehren. Dann werdet ihr feststellen, dass mein Joch sanft und meine Last leicht ist. Das bedeutet, das Joch des Dienstes für die Menschheit und für die Ehre Gottes. Jesu Joch bedeutet es, was hat denn Jesus gemacht? Er hat den Menschen gedient. Und was hat er noch gemacht? Er hat in jeder Situation, in jedem Augenblick, war er auf die Ehre Gottes fixiert. Das war das Joch. Und wenn wir es mit Jesus tragen, dann wird es einfach. Dann wird es einfach. Warum ist es noch so wertvoll, dieses Zitat? Nun, wir stellen auch fest, dass Menschen, die in ein Tief kommen, ich meine, wir kennen alle die Vorträge von Neil Nedley, aber dazu brauchen wir nicht mehr, wir wissen, dass sich die Gedanken um uns selbst drehen. Und eine große Lösung, die sogar säkuläre Mediziner wissen, ist, dreh dich nicht so sehr um dich selbst, sondern um die Bedürfnisse von anderen. Ja, aber das ist auch biblisch, was wir gerade gesehen haben. Das bedeutet, wenn wir die Bedürfnisse der anderen im Fokus haben, wenn wir die Ehre Gottes im Fokus haben, dann kreisen sich unsere Gedanken nicht so sehr um uns. Und dadurch wird auch die Selbstsucht effektiv bekämpft, die uns letztendlich von unserer inneren Unruhe beziehungsweise von unserem Frieden raubt und uns Unruhe schenkt. Also, was war eins? Die Schritte von vorher, nicht wahr? Erkennen, bekennen, bereuen und mit Jesus leiden. Das kommt automatisch, das brauchen wir gar nicht erst hervorrufen. Wenn wir für Christus einstehen, haben wir Anfechtungen. Schritt Nummer 2, sein Joch nehmen und dienen. Die Bedürfnisse der anderen und Gottes Ehre. Ja? Aber jetzt kommt Schritt Nummer 3 und das ist ein wesentlicher Schritt. Und vielleicht sogar der schwerste, weil das müssen wir lernen. Schritt Nummer 3 habe ich genannt, in Christus bleiben. In Christus bleiben. Und wir lesen hierzu ein weiteres Zitat, beziehungsweise 2. Wer die Selbstverleugnung und Herzensdemut von Jesus betrachtet, wird erkennen, dass die Unabhängigkeit von Gott und eigene Überlegenheit derer sich Menschen rühmen, widerliche Zeichen der Herrschaft Satans sind. Wir hatten schon ein bisschen darüber gesprochen, aber hier geht es um Unabhängigkeit von Gott und Überlegenheit, anderen überlegen. Das bedeutet, ich kann nach außen wirken, wie ich will. Wenn ich aber unabhängig von Gott handle und wenn ich mich überlegen gegenüber anderen Menschen halte, mein Ich ist höher, meine Meinung ist höher, ich akzeptiere die andere Meinung nicht, dann ist es ein Zeichen der Herrschaft Satans, nicht wahr? Die verdorbene menschliche Natur drückt sich in vielfacher Weise aus und drängt uns gegen andere durchzusetzen. Wer aber von Jesus lernt, der wird von Egoismus, Stolz und Herrschsucht befreit und findet inneren Frieden, weil er sich der Leitung des Heiligen Geistes unterstellt hat. Dann sind wir nicht mehr darauf aus, den obersten Platz zu bekommen, die größte Ehre, nicht wahr? Der Ehrgeiz, uns mit den Ellbogen in den Vordergrund zu schieben, ist verschwunden. Wir erkennen, dass der höchste Platz zu Christi Füßen ist. Wir sehen auf ihn, hören auf seine Anweisungen und warten auf seine Führung. Auf Christus schauen ist ein wesentlicher Bestandteil des in Christus bleiben. Auf seine Anweisungen warten und auf seine Führung warten. Aber noch mehr als das. Ich lese noch ein kurzes. Oh, das ist schwer. Ganz ehrlich, wenn ich es lese, ist schwer. Hört bitte gut zu. Wir sollten eher bereit sein, jetzt bitte aufpassen, wir sollten eher bereit sein, unter falschen Anschuldigungen zu leiden, als uns mit Gedanken an Vergeltung bzw. Rache zu belasten. Der Geist des Hasses und der Rache hat seinen Ursprung in Satan und schadet denen am meisten, die ihn hegen. Eher bereit sein zu leiden, als irgendeine Art von Rache Kontra zu geben. Aber jetzt, der zentrale Punkt, wie kommen wir dahin? Herzensdemut, jene Sanftmut, die aus der engen Beziehung zu Christus erwächst, und im Englischen heißt es, die daraus folgt, dass wir in Christus bleiben. Deswegen habe ich es benannt, in Christus bleiben, abiding in Christ, in Christus bleiben. Also Herzensdemut und jene Sanftmut, die daraus entsteht, dass wir in Christus bleiben, ist das Geheimnis des Segens, denn der Herr schmückt die Demütigen mit Heil. In Christus bleiben wird uns Sanftmut und Demut bringen. In Christus bleiben. Ein Zitat, das ich aus dem Leben Jesu lesen möchte. Es ist in Kapitel 73 und da heißt es, ist gut, wenn wir manchmal Definitionen haben davon, was es bedeutet. Ja? Und hier haben wir eine Definition. Da steht, in Christus bleiben bedeutet, Doppelpunkt. Ist doch super, oder? In Christus bleiben bedeutet, dass wir kontinuierlich von seinem Geist empfangen, dass wir ein Leben der Hingabe, der uneingeschränkten Hingabe an seinen Dienst führen. Uneingeschränkte Hingabe, wir werden noch kurz darauf eingehen. Dass die Kanäle der Kommunikation ständig zwischen Mensch und Gott bestehen. Ständig, beständig. Es ist richtig und gut, dass wir immer wieder unsere Andachtszeiten betonen. Ja? Aber ich muss euch sagen, das reicht nicht aus. Der Mensch braucht mehr als nur das Brot in der Früh. In diesem Falle. Wir brauchen eine beständige Kommunikation zum Himmel über den Tag hinweg. Es reicht nicht aus, dass wir unsere geistlichen Zeiten haben und diese dann trennen von dem restlichen Tagesablauf. Das reicht nicht aus. Denn wie wollen wir geistlich sein in der restlichen Zeit, wenn wir nicht geistlich mit Gott verbunden sind? Schwierig. Und deswegen stand in diesem Zitat im Leben Jesu, wir müssen beständig den Heiligen Geist empfangen. Das bedeutet nicht nur einmal in der Früh, sondern wir brauchen auch die Verbindung. Wir müssen beständig uns hingeben, unseren Willen an Gott übergeben, beständig. In Schritte zu Jesus heißt es Augenblick für Augenblick, ja, beständig. Nicht nur in der Früh. Früh ist wichtig, es reicht nicht aus. Und wir müssen beständig mit Gott kommunizieren. Wie kommunizieren wir mit Gott? Nun, durch Gebet, das wissen wir. Aber wie kommuniziert Gott auch mit uns? Durchs Wort. Und ich fasse zusammen, was wir aus den anderen Zitaten auch gelesen haben. Wir brauchen die beständige Verbindung mit Christus, indem wir über ihn nachdenken, beständig. Indem wir sein Wort in uns haben. Indem wir beten und beständig unseren Willen übergeben. Das bedeutet aber auch, dass wir beständig wachsam sind. Das bedeutet, ich werde nicht erst aufmerksam, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, sondern ich werde schon aufmerksam, wenn da was in mir passiert. Ja? Wenn ich schon gesagt habe, ist spät, dann ist der Schaden schon entstanden oftmals. Manchmal nicht zu reparieren, oftmals kann man noch ein bisschen was glätten, nicht wahr? Aber ich muss schauen, was passiert in mir. Was passiert in mir? Wir wissen natürlich, dass wir auch einen Feind haben und deswegen möchte ich ein wichtiges Zitat lesen. Was hindert es uns, dass wir in Christus bleiben? Ja? Was hindert es uns über den Tag, über die Wochen, dass wir diese Verbindung aufrechterhalten? Und da heißt es, Schritte zu Jesus, Seite 57 oder erst einmal 74. So dürfen wir nicht auf uns selbst schauen, unsere Gedanken auf uns selbst richten, sondern auf Christus. Denk über seine Liebe nach, über die Schönheit und Vollkommenheit seines Wesens. Der sich selbst verleugnende Jesus, der demütige Jesus, der reine und heilige Jesus, der unvergleichlich liebevolle Jesus. Darüber sollten wir nachsinnen. Indem wir ihn lieben, seinem Beispiel folgen und ganz an ihn halten, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Nun, das ist nochmal eine Aufforderung, was wir tun sollten. Und jetzt eine ausführlichere Sache, wie wir uns trennen oftmals. Wenn die Gedanken um die eigene Person kreisen, sind sie von Christus, der Quelle des Lebens und der Kraft, abgewandt. Wenn wir darüber denken, wie schlecht es uns geht, wenn wir darüber nachsinnen, wie Unrecht passiert ist, wenn wir darüber denken, Punkt, 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 kommt noch, dann trennen wir uns von der Kraftquelle. Deshalb bemüht sich Satan unaufhörlich, wie oft? Unaufhörlich, die Aufmerksamkeit vom Heiland abzulenken und so die Einheit und Gemeinschaft des Menschen mit Christus zu verhindern. Und jetzt kommen ein paar Punkte, die aufgezählt werden. Einmal die Vergnügungen der Welt. Wenn wir in weltlichen Dingen total aufgehen und dabei Christus vergessen, das trennt uns. Die Sorgen. Wenn die Sorgen uns so stark belasten, dass wir sie nicht wegschieben können, gedanklich meine ich, das trennt uns. Schwierigkeiten und Schmerzen des Lebens. Und jetzt passt auf. Die eigenen Fehler und Unvollkommenheiten oder die anderer. Auf die eine oder andere Weise wird Satan versuchen, unsere Gedanken in Beschlag zu nehmen. Das bedeutet, wenn wir wissen, was die Angriffe sind, was die Hindernisse sind, können wir gerüstet sein, können wir wachsam sein. Wir dürfen uns nicht gedanklich von Christus entfernen. Wir brauchen diese durchgehende, kontinuierliche Verbindung. Nicht um uns selbst kreisen, nicht um eigene Fehler. Es ist gut, dass wir Fehler erkennen, aber wenn wir sie Gott bekennen und übergeben, dann sollten wir nicht mehr darüber nachsinnen, wie schlecht wir doch sind und so weiter. Das passiert bei der Erkenntnis und bei der Reue und danach ist gut. Ja, dann leben wir im Glauben. Als Christus menschliche Natur annahm, bannte die Menschheit durch ein Band der Liebe an sich, das keine Macht zerreißen kann. Außer dem Willen des Menschen selbst. Haben wir das gehört? Als Christus menschlicher Natur annahm, band er die Menschheit durch ein Band der Liebe an sich, das keine Macht zerreißen kann. Wie viele Mächte können es zerreißen? Keine. Außer dem Willen des Menschen selbst. Wir sind die Einzigen, die diese Verbindung zerreißen können. Satan tritt beständig mit Verlockungen an uns heran, damit wir dieses Band zerreißen und beschließen, uns von Christus zu trennen. Genau hier gilt es, wachsam zu sein, zu ringen und zu beten, damit nichts uns dazu verleitet, einen anderen Meister zu wählen. Denn diese Freiheit haben wir immer. Christus knechtet uns nicht, er schenkt uns Freiheit. Aber das bedeutet, dass wir kontinuierlich unseren Willen ihm übergeben, unsere Entscheidungen, unser Denken, unser Fühlen, alles übergeben wir ihm kontinuierlich, auf freiwilliger Basis. Christus nimmt nichts Unfreiwilliges an. Wisst ihr, das ist ein Unterschied zwischen Satan und Christus. Satan nimmt jeden Dienst an, freiwillig oder unfreiwillig. Christus nur freiwillig. Satan nimmt jede Entscheidung an, Hauptsache du folgst ihm, Christus nur freiwillig. Er zwingt uns nicht. Ich möchte ein schönes Zitat lesen, was diese Sanftmut bewirkt. Und jetzt hört zu, alle, die ihr Familien habt. Wenn der Umgang untereinander von Sanftmut geprägt ist, wird auch eine Familie glücklich sein. Die Sanftmut provoziert keinen Streit und gibt kein böses Wort zurück, sondern besänftigt verärgerte Gemüter und strömt eine Güte aus, die alle spüren. Dieser Wesenszug lässt uns schon hier auf der Erde zu einem Teil der himmlischen Familie werden. Ist es nicht schön? Durch diese Sanftmut werden irdische Familien ein Abbild von einer himmlischen Familie. Und wir können jetzt schon hier auf der Erde einen kleinen Vorgeschmack auf den Himmel haben. Das ist doch wunderbar. Jesus sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und es ist interessant, wenn es darum geht, um die Geschichte unserer Erde, dann sehen wir, dass durch Selbsterhöhung, durch den eigenen Willen über Gottes Willen zu setzen, haben unsere Vorfahren, unsere Eltern, die Herrschaft über die Erde, also sie haben das Land verloren. Aber genau durch das Umgekehrte, durch die Sanftmut und Herzensdemut Jesu, hat er die Erde wieder für sich gewonnen. Also alle, die sich für ihn entscheiden, nicht wahr? Und die Option ist für jeden. Daher können wir durch Demut und Hingabe an ihn Erben der neuen Erde werden. Denn die Sanftmütigen werden das Land besitzen und ihre Lust haben an Fülle von Heil. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Im Himmel wird es nichts anderes als Sanftmut in den Menschen geben. Ich meine mit nichts anderes keine entgegengesetzten Charakterzüge. Demut, Sanftmut, das sind die Erben des Himmels. Das sind diejenigen, die den Himmel so wunderschön machen werden, ausmachen werden, unter anderem. Ich will noch Psalm 37, Vers 9 mit euch lesen. Nochmal. Und bevor wir ihn lesen, will ich nur ganz kurz, damit es im Gedächtnis hängen bleibt, die drei Punkte wiederholen. Wir müssen den Schritt der Selbsterkenntnis, Selbstprüfung und Reue durchgehen, bevor wir überhaupt Sanftmut auf göttliche Art und Weise haben können, nicht wahr? Ist gut. Hab mich schon gewundert, warum alle immer wieder hier hochschauen, ja? Schritt Nummer zwei, wir sollen dienen. Wir sollen nicht uns selbst erhöhen, sondern auf die Bedürfnisse der anderen und auf Gottes Bedürfnisse, schauen auf seine Ehre. Und Schritt Nummer drei, wir brauchen die enge Gemeinschaft. Wir brauchen das Bleiben in Christus. Wir sollten jede Möglichkeit dazu nutzen, mit Christus über den ganzen Tag hinweg eine tiefe Gemeinschaft zu haben. Und wir haben einige Dinge davon erwähnt. Aber im Psalm 37, Vers 9, da heißt es, denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Meine Frage an dich heute Vormittag, meine Frage an mich heute Vormittag, sind wir bereit, auf den Herrn zu harren, an ihm festzuhalten Unser Äußeres kann so oft gespielt sein. Wenn wir mal ehrlich sind, dann sind wir manchmal sogar Experten darin. Aber Christus kennt dein Inneres. Und er möchte es zu etwas Wunderschönem machen. Ein Brunnen der Sanftmut und der Demut, der nicht äußerlich glänzt, aber innerlich bitter ist, sondern der von innen nach außen fließt. Und die Frage ist, wollen wir auf den Herrn harren, auf ihn warten, an ihm festhalten, uns festkrallen täglich? Aber es wird nicht automatisch passieren. Und das ist unser Glaubenskampf, dass wir an Christus festhalten den ganzen Tag über, dass wir uns daran erinnern, an ihn erinnern, an seine Schöpfung, an das, was er uns Gutes bietet, an seinen wunderbaren Charakter, an Verheißungen, an das Gebet mit ihm, wachsam zu sein. Das sind Dinge, die müssen wir lernen. Drum sagt Jesus, lernt von mir Sanftmut und Demut. Lernt von mir. Und das ist unser Glaubenskampf. Und wenn wir das tun, dann werden wir das Land erben. Wir werden es einnehmen. Wenn wir uns anschauen, Israel, als sie aus Ägypten ausgezogen sind und in der Wüste waren, haben die meisten das Land nicht geerbt. Sie sind in der Wüste umgekommen. Und wir wissen, geistlich gesehen, Ägypten bedeutet die Sünde, nicht wahr? Und in 1. Korinther 10 wird das Bild genommen von der Taufe, nicht wahr? Bei dem Auszug, bei dem Durchzug durch das Meer. Aber das hat nicht ausgereicht, um das Land zu erben. Es hat nicht ausgereicht. Aber die Sanftmütigen und die auf den Herrn harren, sie werden das Land erben. Lasst uns auf den Herrn harren. Bald ist das Land in Sicht. Es ist schon in Sicht, aber bald ist es da. Bald kommt eine andere Realität. Die Ungerechtigkeit wird aufhören. Die Unzufriedenheit, all das wird aufhören. Aber die Sanftmütigen werden bleiben. Möchtest du dabei sein? Möchtest du dich dazu entschließen? Christus nimmt nur Freiwilliges. Ein freiwilliges Ja sagen. Beständig. Lasst uns dem Herrn folgen darin. Amen.